Viele Chefs glauben, Führung sei nur eine Frage der Strategie, der Worte, der Entscheidungen. Aber hier kommt der spannende Teil. Menschen spüren, ob du Führung ausstrahlst, noch bevor du überhaupt irgendein Wort gesagt hast. Mein heutiger Gast ist ein Experte für Stil, für Düfte und für Uhren und er weiß ganz genau, warum diese kleinen, oft unterschätzten Details darüber entscheiden, ob du als Chef wahrgenommen wirst oder nur aufgrund deiner Funktion. Wir sprechen darüber, wie Führungskräfte mit ihrem Auftritt Wirkung erzeugen, wie dein Stil deine Autorität stärkt und warum dein Duft mehr über dich aussagt als dein Titel. Ich wünsche dir heute viel Spaß beim Interview mit Timo Wolfinger. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute einen Experten für Duft, für Uhren und generell für Mode und Stil dabei. Lieber Timo, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen, hi.
Hi. Jetzt habe ich schon ein bisschen was von dir im Internet verfolgt. Ich habe bei Social Media schon mal geguckt, was du so machst und da bin ich ja auch auf dich aufmerksam gemacht worden. Aber jetzt stell dich doch vielleicht einfach mal du selber dich einfach mal vor. Wer bist du und was sollte man unbedingt über dich wissen?
Ja, also mein Name ist Timo Wolfinger. Ich bin auf den Social Media Plattformen aktiv, eben als Timo Wolfinger. Ich spreche da hauptsächlich über Luxusuhren, edle Düfte und Stilthematik, also alles über Herrenmode, Interior Design und so. Diese Bereiche und baue in dem Bereich auch gerade meine Selbstständigkeit auf, die jetzt ab dem 1.6. tatsächlich dann auch also zu 100% startet.
Ach toll.
Und das entwickelt sich ganz gut und das sind halt meine großen Leidenschaften und über die habe ich jetzt vor 3 Jahren angefangen auf Social Media zu reden und daraus entwickelt sich jetzt, ja, hat sich mein Leben jetzt schon komplett verändert und das wird jetzt mein volles Leben, ja.
Ja, toll. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema Stil, Duft, Uhren, wie bist du da drauf gekommen? Ja.
Das hat einen ganz klassischen Anfang gehabt. Das fing alles an mit Uhren tatsächlich, weil ich habe eine Ausbildung gemacht im Versicherungsaußendienst. Und da hat man halt als 18-Jähriger schon relativ schnell die ersten Berührungspunkte mit Statussymbolen. Ne? Ein erfolgreicher Vertriebler schmückt sich ja gerne mit einer teuren Uhr und auch natürlich mit einem repräsentativen Auto. Ja. Und dann kriegt man ja als junger Spund, sage ich mal, da ja schon Lust drauf auf die Themen.
Ja.
Und hat dann aber natürlich erstmal sehr oberflächlichen Kontakt, ne? mit den großen Brands, Rolex, Porsche. So.
Ja.
Und dann und wenn man dann halt so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen extrovertierter ist, wie ich, also wenn man meinen Social-Media-Auftritt anguckt, dann sieht man auch, wie ich mich anziehe und so, dann will man da auch einfach Dinge haben, die nicht jeder hat und dadurch entsteht halt dann diese Leidenschaft für diese einzelnen Bereiche.
Ja.
Und Parfüm kam dann halt so schon aus der Jugend tatsächlich dazu, weil meine Mutter mir mal Geld gegeben hat, 30 Euro, ey, Junge, du bist jetzt 15, es reicht jetzt mit Axe Deo, kauf dir jetzt ein Parfüm. Und meine Mutter hat auch einen sehr guten Einrichtungsgeschmack und hatte so generell so eine Leidenschaft fürs Englische. Und daher kommt halt diese Stil-Thematik bei mir.
Ja. Und dann hast du sozusagen dir alles bei Learning by Doing sozusagen erarbeitet? Oder hast du irgendwie noch zusätzlich irgendwie, geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen auch. Und das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich könnte mir vorstellen, das macht ja wahrscheinlich auch das Spannende daran aus. Aber wie bist du denn da noch tiefer eingetaucht?
Also ich bin tatsächlich jemand, der sich das alles selber beibringt. Also ich habe jetzt vor kurzem, vor 2 Wochen hatte ich 3-jähriges Social Media Jubiläum und ich habe vor 3 Jahren mein allererstes Video gedreht.
Ach cool.
Und ich habe dann mich auch in die Thematiken natürlich, dadurch, dass es halt eine Leidenschaft ist, lese ich mich da auch viel ein. Also ich lese zum Beispiel Bücher darüber, wie Parfüm entsteht, wie Parfüm wirkt. Ich habe sogar ein Buch darüber gelesen, was Parfüm in der Nase macht.
Aha.
Und ich gucke mir auch total gerne halt so Bücher und Dokus über so Themen halt an. Und bei dem Thema Uhren, da habe ich mir halt jahrelang den ganzen Social-Media-Content von den großen Creatoren aus Amerika und Deutschland angeguckt und dann halt selber einfach noch gelesen und gelesen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der allertiefste Fachexperte in allem bin, aber ich bin ein sehr gut aufgestellter Generalist, was diese Themen angeht.
Ja, toll. Und du hast gesagt, du machst dich ab 1.6. dann sozusagen auch selbstständig. Das heißt, dann machst du quasi so eine Stilberatung, die du dann anbietest? Oder was wird da genau dein Angebot sein? Weil ich weiß, du verkaufst ja auch heute schon Parfüm, ne?
Genau, also bei mir läuft es so, ich fahre das, baue das jetzt aktuell zweigleisig auf. Einmal über meinen eigenen Online-Shop, timowolfinger.de. Da drin kann man eben Luxusuhren, edle Düfte und handgemachte Accessoires und jetzt dann auch bald die erste Duftkerze, die ich selber produzieren habe lassen und selber
Wow.
designt habe, kaufen. Und da habe ich jetzt quasi in den ersten 7 Monaten auch meine 4 Bereiche eben schon mal so gestartet, ne, dass man darauf jetzt
Ja.
richtig aufbauen kann. Und der zweite Aspekt, den ich halt habe, ist halt meine Social-Media-Tätigkeit. Weil wir jetzt halt auf Instagram knapp 60.000 Abonnenten sind und da halt auch mehrere Millionen Menschen im Monat eben zuschauen.
Ja.
Und dadurch entstehen natürlich auch Werbekooperationen mit Unternehmen aus diesen Bereichen.
Ja.
Und da, das sind jetzt gerade die zwei Haupteinkommensströme. Jetzt baut sich noch ein bisschen dieses Thema Amazon Reflink auf
Ah,
und TikTok. Das TikTok-Creator-Programm dazu, da kommt auch noch ein bisschen was rein, aber die zwei sind wirklich so klein, dass ich die eigentlich nie großartig erwähne. Aber
Ja.
das ist jetzt gerade so der Weg, der jetzt halt auch ermöglicht, dass man dann etwa davon eine Selbstständigkeit machen kann, ja.
Okay, ja, cool. Ja, dann sind wir uns ja, das wusste ich ja noch gar nicht, dass du aus der Versicherungsbranche kommst. Ich komme ja aus der Bankenbranche, sind wir uns ja gar nicht so fern.
Okay, ja.
Und da ist es ja vor allen Dingen so, also gerade so das Äußerliche wirkt ja manchmal extrem, also extrem so, dass man die Leute direkt in eine positive Schublade oder in eine negative Schublade steckt. Gab es denn mal irgendwo Momente, in denen du ja entweder selber komplett falsch eingeschätzt wurdest oder einfach, wo du jemand anders falsch eingeschätzt hast?
Ja, definitiv. Also auf Kundenseite auf jeden Fall. Wenn man da dann bei irgendwelchen Geschäftsführern oder Inhabern ist, gerade wenn du jetzt so Gewerbeversicherungen machst, ne? Und du bist bei einem Elektriker. Der Inhaber, der macht seine 7, 8 Millionen Euro Umsatz im Jahr und hat da auch seinen entsprechenden Share davon. Das sieht man dem aber nicht an, weil der halt mit einem dreckigen Pulli und mit einer dreckigen Hose kommt. Und ich bin aber jemand, dass ich habe da jetzt nie ein Problem irgendwie dann gehabt, weil ich irgendjemand verurteilt hätte oder so, sondern ich bin immer ein sehr offener Typ. Aber da erzählen die Kunden schon auch, wenn sie dann wechseln, warum sie wechseln und dass eben das sehr häufig passiert, ne? Dass du halt eben gerade in der Situation als Kunde häufig verurteilt wirst, obwohl du das Versicherungsbüro in meinem Fall eigentlich bar kaufen könntest.
Ja, absolut. Ja.
Und auf der anderen Seite, dass ich mal einen Fehler gemacht habe, habe ich auch, weil und zwar, wo ich meine erste Luxusuhr gekauft habe. Da
Ja.
habe ich nämlich, da war ich, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da Anfang 20, weil ich halt in der Versicherungslehre konnte man halt auch Provision verdienen.
Ja.
Und dadurch war dann halt schon auch klar, ey, du hast jetzt die Möglichkeit als Azubi, auch steuerlich und so, ne, gutes Geld zu verdienen.
Ja.
Und dann habe ich mir den Traum von der ersten Uhr erfüllt. Das war für mich damals eine Rolex Milgauss. Die trage ich aber seit 3 Jahren jetzt nicht mehr, weil ich mich mit Rolex gar nicht mehr so identifizieren kann. Und ich bin dann da aber auch gewesen und habe dann halt gedacht, so, hey, ja, Mann, ich habe jetzt eine Rolex, ich bin jetzt irgendjemand. Und ja. Es hat sich herausgestellt, du bist halt trotzdem der gleiche Typ wie vorher auch und du bist immer noch 20 und du musst immer noch dir 100-mal mehr Mühe geben, weil du 20 bist. Deswegen hat die Rolex da nichts gebracht. Das war so mein Fehler, was die Einschätzung angeht, was die Uhr
Ah
macht.
ja, Aber ich glaube, dass man in manchen Kreisen ja wahrscheinlich schon so ein paar Luxus-Accessoires einem helfen, um dann auch
Ja.
sozusagen da direkt zu, also wenn ich jetzt mal über das aufs Bild übertrage, Mensch, der Timo, der trägt eine Rolex, dann ist der ja schon mal mir, also das Thema Steigeruch, da ist der mir ja schon mal gar nicht so fern, dann höre ich dem vielleicht eher zu, oder?
Ja, also die Ernsthaftigkeit, die man vermittelt mit solchen Sachen, die ist auf jeden Fall da. Also wenn der Kunde oder dein Gegenüber einfach erkennt, okay, das ist was Wert hat, dann merkt man da schon, dass man auf einem gewissen Level ist. Deswegen funktioniert auch gerade so eine Brand wie Rolex natürlich in diesem Business-Kontext sehr gut, weil man da natürlich wie so eine Art Visitenkarte hat, ne? Man hat die Uhr am Arm. Da sind viele Leute, die wahrscheinlich eine gleiche oder eine sehr ähnliche Uhr tragen. Und man hat dann so ein bisschen so diesen Eisbrecher am Handgelenk schon. Das ist aber auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir kommen ja beide aus sehr konservativen Branchen, ne? Und ich denke, dass eine Rolex im Versicherungsinnendienst oder im Rechnungswesen bei einer Bank vielleicht jetzt nicht unbedingt die richtige Uhr ist, da würde ich persönlich eher auf die Marken abzielen, über die ich auch viel spreche, also so Jaeger-LeCoultre, Piaget oder so, irgendwas, was halt einfach ein bisschen weniger flashy ist und ein bisschen, ja, Understatement einfach ausstrahlt.
Ja, ich glaube auch zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was du gerade gesagt hast, so der Handwerker, wenn ich jetzt da mit einer Rolex um die Ecke komme, dann kann das ja auch so ein bisschen wirken, so, was will der mir denn erzählen? Und da muss man ja auch so ein
Ja.
bisschen aufpassen.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn du noch ein junger Typ bist, dazu noch, ne? Weil das habe ich bei mir in der Community ganz viele, so von 18 bis 24-Jährige, die
Ja.
fragen, ey, ich bin jetzt, keine Ahnung, 20, ich will mir meine erste Rolex kaufen, welche soll ich kaufen? Und ich sage eigentlich voll oft, mach's nicht, weil mit 20, mit einer Rolex, du beeindruckst die Kunden, die dir am Ende des Tages dein Geschäft weiterbringen, damit glaube ich eher weniger. Ich glaube, die denken dann eher so, oh, warum hat der jetzt schon eine Rolex? Da stimmt irgendwas
Ja.
dann. Ist
Ja.
zumindest meine Erfahrung, die ich persönlich mal gemacht habe, so.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Jetzt meine Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft sind meistens ein bisschen älter, das sind ja meistens Führungskräfte. Wenn wir jetzt mal so, also vielleicht ist es da auch schon manchmal, also ich habe sicherlich den einen oder anderen, der auch eine Rolex trägt, aber was würdest du denn so grundsätzlich sagen, was macht denn für dich so einen stilsicheren Auftritt aus, gerade bei Führungskräften?
Also ich persönlich bei sowas rede eigentlich immer erstmal über Werte, weil Werte
Ja.
strahlt man am Ende des Tages aus.
Ja.
Und ich glaube, wenn man in sich ruht, wenn man sich selber mehr wert ist und wenn man halt einfach auch für sich als Wert hat, wie gehe ich mit meinem Umfeld und mit meiner Umwelt um, wenn man das für sich gesettelt hat, dann danach kommt erst das Thema Outfits und Accessoires und so. Das erzähle ich auch relativ häufig bei mir in den Videos oder auch in den Streams und so weiter.
Ja.
Aber wenn es jetzt um outfit-technische Sachen geht, würde ich schon versuchen, dass man mit einer gewissen Silhouette arbeitet. Es hängt halt davon ab, welches Level von Führungskraft man hat.
Ja.
Wenn ich jetzt im C-Level drin bin, würde ich schon versuchen, dass ich ja, eine englische Silhouette habe, die halt einfach ein bisschen an mir runterfallen kann, weil das strahlt einfach noch mehr Seriosität aus.
Was
Wenn
ist
ich
denn eine
jetzt
englische
gerade.
Silhouette? Also nur noch, ich kenne das doch gar nicht, den
Ja,
Begriff.
also eine englische Silhouette ist quasi, wenn du relativ mit Schulterpolstern arbeitest und ein bisschen weiter geschnitten das Ganze,
Okay,
dass das Sakko an dir runterfallen kann, die Hose ein bisschen höher geschnitten und auch weiter, vielleicht mit Bundfalte, damit auch einfach das so ein fließendes Bild geben kann und der Stoff sich auch bewegen kann. Und gerade die jungen Leute heutzutage gehen eher in so eine italienische Richtung und
Ja.
wollen das alles so ein bisschen enger, ein bisschen sportlicher, die Hose ein bisschen kurz, dass man auch die Knöchel sieht und so. Und ich finde, dass man eher die englischere Variante wählen darf als
Ja.
Führungskraft.
Ja, bin ich voll bei der Meinung. Ich finde es zum Beispiel jetzt, also jetzt ganz konkret in dem Beispiel, mit kurzer, also ich sag mal mit kurzer Hose, bisschen mit knöchelfrei, wäre jetzt auch nicht mein Stil für was ich mit einer Führungskraft verbinden würde.
Ja, man muss sich halt überlegen, was man halt aussagt, ne? Also ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht genau, von wem das Zitat ist, aber das Zitat lautet, du kannst niemals nicht kommunizieren. Und ich glaube halt, gerade als Führungskraft, da habe ich jetzt mit meinen Führungskräften auch die Erfahrung gemacht, in Strukturen, wo halt einfach auch eine klare Führung notwendig ist, wo es wahrscheinlich noch sehr linear abläuft, da würde ich schon versuchen, dass ich halt eine Wirkung erziele durch mein Outfit. Dann muss man schon weniger sprechen, weil das Outfit für einen spricht.
Ja, schönes Bild.
Da, ja, denke ich schon, dass man da drauf achten darf. Und ich finde es auch natürlich gut, wenn man eine gute Kultur hat im Team. Aber als Führungskraft würde ich schon versuchen, wirklich mich auch dahingehend jetzt nicht abzuheben, aber einfach ein bisschen so voranzugehen, was das angeht, und jetzt nicht unbedingt mit einem knallbunten T-Shirt irgendwie hingehen, weil halt heute Freitag ist so. Es gibt, glaube ich, genug Stilrichtungen, also man kann sich da auch mal informieren über diesen Preppy-Stil oder Ivy League-Stil, was dann quasi dieses Traditionelle einfach ein bisschen runterbricht. Das ist zum Beispiel was ich sehr viel trage, ne, dass man dann auch mal mit einem Button-Down-Hemd irgendwie was macht oder so und sich von diesem klassischen Business-Kontext so ein bisschen löst. Aber da muss man natürlich voll drauf achten, auch, wie ist es denn im eigenen Unternehmen? So, ne? Also, weil ich meine, wenn man jetzt ein Gruppenleiter, ein Teamleiter ist, wo man dann auf jeden Fall noch ein paar Vorgesetzte über sich hat und die das alle anders machen, dann würde ich da jetzt nicht versuchen, so aufzufallen, sag ich
Ja,
mal.
das stimmt, das stimmt. Es muss vor allen Dingen auch, und deswegen finde ich das sehr spannend, weil ich arbeite dann mit meinen Führungskräften auch immer an dem Thema Werte, was ist denn mir eigentlich wichtig? Und das kann sich auch sehr schön im Outfit widerlegen, weil auch da muss es ja immer zu einem selber passen. Und ich habe zum Beispiel einen Klienten von mir, der trägt halt sehr ausgefallene Hemden, was aber auch gleichzeitig wieder zu seinem Unternehmen, zu seinem Stil passt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man so seinen eigenen Stil dann auch halt, ich sag mal, beruflich vertritt. Und sich da auch wieder in Form von Kleidung eine Wiedererkennung hat.
Auf jeden Fall. Also ich merke das bei mir auch, dass das hilft. im Aufbau von meinem Social Media Kanal und so weiter, weil ich sitze jetzt hier ja auch mit einer Paisley-Krawatte und einem Herringbone-Sakko und einem Button-Down-Hemd. Ich habe auch eine Buntfalten-Chino an und so.
Ja.
Also so einen eigenen Charakter, sag ich mal, auszustrahlen, der halt auch zu einem passt, ist auf jeden Fall was, was mir bisher nur Vorteile gebracht hat. Sei es jetzt auf geschäftlicher Ebene mit meinen Partnern, wo ich die Produkte vertreiben darf, oder sei es dann halt auch mit anderen Creatoren, die ich dann halt kennenlerne durch diese Stilrichtung, oder auch privat. Ich habe bisher noch kein negatives Feedback im echten Leben erhalten, weder von Männern und zum Glück auch nicht von Frauen.
Ja, und ich glaube, du hast gerade noch was Gutes dabei gesagt. Wir sehen uns ja jetzt nicht live, sondern wir machen das ja digital. Und ich bin auch zum Beispiel jemand, selbst wenn ich zu Hause sitze, dann mache ich das auch, also wenn ich im Homeoffice sozusagen bin, dann trage ich auch Hemd und würde halt niemals mit einer kurzen Hose hier sitzen, weil ich irgendwie, oder mit einem T-Shirt, weil ich irgendwie halt auch finde, so für mich, für mein Wohlbefinden ist das halt auch total wichtig. Ja. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen?
Ich mache das genauso wie du auch. Ich bin immer so zu Hause. Ich habe zu Hause auch den ganzen Tag eine Krawatte an. Also, weil ich einfach, also zum einen muss man sagen, wenn man die Sachen richtig kauft, also wenn man die richtigen Größen kauft, die zu sich passenden Schnitte, dann engt ein Hemd oder ein Sakko einen auch nicht ein. Ganz viele haben da ganz miese Erfahrungen, weil die halt mal bei irgendwelchen Handelsketten waren und irgendeine Verkäuferin gesagt hat, ja, das passt ihnen schon. Aber die haben keine Ahnung, was es heißt, wenn was wirklich passt. Deswegen der englische Schnitt, es ist schön weit, du hast Bewegungsfreiheit, du kannst auch die Beine mal überschlagen und es kneift nirgends. Und dann macht es auch Spaß. Und gerade auch bei Stoffen, ne? Wenn man jetzt nicht irgendwie so ein günstiges Hemd kauft, sondern wenn man halt sich mal mit Stoffen einfach beschäftigt, ein Oxford-Stoff zum Beispiel, wird mit dem Waschen immer weicher. Das fühlt sich irgendwann nicht mehr an wie ein Hemd. Das fühlt sich einfach nur noch an wie eine Hülle einfach. Eine angenehm weiche Hülle.
Ja.
Und für mich ist das quasi so, als würde ich, als wenn andere Leute einen Jogginganzug tragen.
Ja,
man gewöhnt sich auch total an Krawatte tragen. Also ich gehe so auch zur Post, ich gehe so einkaufen, ich bringe meine Pakete so weg, ich mache alles so. Und
sogar klar, wird man viel angeguckt. Ich gesehen habe.
Ja. Junger Unternehmer halt, ne? Ich habe noch kein Geld für ein Auto.
Ja, mega. Nee, ich finde das super. Ich finde es mega gut, dass du das halt so auch lebst. Weil ich glaube, damit verbindet man, ich nutze das halt zum Beispiel auch bewusst, meine Kleidung, als Stilmittel, sage ich mal. Also ich habe jetzt heute ein hellblaues Hemd an. Ne?
Mhm.
Und also ganz einfach Haifischkragen. Ne?
Ja.
Und auch natürlich immer langärmlich, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig.
Ja.
Aber ich gehe halt auch her, wenn ich in der Freizeit bin, dann ziehe ich halt auch mein Hemd aus, weil ich dann halt im Freizeitmodus, im Familienvatermodus bin und nicht mehr halt im Coachmodus. Und das ist für mich auch nochmal hilfreich, da so ein bisschen eine bessere Grenze ziehen zu können.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn man ein Typ dafür ist, dass man die Grenze auch haben möchte, dass man quasi wirklich Beruf und Privatleben trennt, dann halte ich das für absolut sinnvoll, dass man das auch macht. Ich habe jetzt in meiner beruflichen Laufbahn gemerkt, ich bin kein Typ dafür. Also dass ich quasi, also ich habe in meinem Beruf vorher eigentlich immer die 8 Stunden halt, war ich halt der Arbeitstimo und dann war der private Timo. Und das hat bei mir halt dann irgendwann im Laufe meiner Geschichte auch bis zu krankheitlichen Themen geführt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist nicht das, was ich will. Und deswegen habe ich halt auch so angefangen, die Sachen zu machen, die ich halt jetzt mache. Und ich habe keine Work-Life-Balance mehr. Bei mir ist es quasi einfach so verschmolzen. Bei mir ist es jetzt eins. Und ich fühle mich damit viel wohler. Deswegen, ich brauche die Trennung nicht. Ne? Deswegen ist es halt auch dann manchmal, glaube ich, ein interessantes Bild, wenn man halt, wie gesagt, mich bei der Post sieht oder wenn ich halt beim Edeka irgendwie einkaufen bin oder so.
Ja. Ich finde vor allen Dingen, also es ist ein anderes Thema, aber da will ich noch einen kurzen Einwurf nämlich geben, weil ich glaube nicht auch so eine richtige Work-Life-Balance gibt es eigentlich gar nicht, weil ich glaube, ich nenne das immer gerne Work-Life-Rhythmus. Es gibt manchmal Phasen, da arbeitet man ein bisschen mehr und es gibt auch mal Phasen, da arbeitet man ein bisschen weniger. Wichtig ist halt, und das hast du gerade auch gesagt, dass man sich damit wohlfühlt und dass es sich halt ja nicht irgendwie negativ beeinflusst.
Absolut, ja. Ich halte auch nicht viel von dieser Glorifizierung von dem einen und von dem anderen. Also es gibt ja gerade auf Social Media wird ja immer viel gesagt, ja, das 9-to-5 ist ganz furchtbar oder ja, man muss unbedingt Unternehmer sein oder was auch immer. Davon halte ich von beidem nichts. Es ist wirklich eine Typsache, wie du es sagst. Und man darf sich halt einfach von diesen strengen Regeln egal in welchem Bereich, so ein bisschen locker machen,
Ja.
weil ich glaube, dass man dann auch die Situation, in der man ist, viel besser genießen kann. Und
Ja,
ich meine,
absolut.
wenn man sich wohlfühlt mit 8 Stunden, 10 Stunden, wahrscheinlich bei Führungskräften, liebe Zuhörer, wahrscheinlich eher 10 bis 12 Stunden.
Ja.
wenn man sich da danach dann quasi in sein Freizeit-Ich zurückziehen will, ist das völlig fein. Also da sehe ich überhaupt kein Problem dabei.
Absolut. Jetzt hast du ja gerade auch noch erzählt, dass du so das Thema Dufte ist ja auch noch mal ein Thema von dir, dass man mit der Nase sogar ja ganz andere Dinge noch wahrnimmt. Wie stark beeinflusst denn ein Duft unsere eigene Wirkung im Business-Kontext und worauf sollte ich vielleicht als Führungskraft achten?
Ich persönlich würde es vom Business-Kontext ein bisschen rausheben auf die
Gerne.
einfach auf die generelle zwischenmenschliche Interaktion. Wenn man, wenn man einen Raum betritt, der erste Eindruck ist immer mit den Augen, ne? Man sieht jemanden. Und der zweite Eindruck ist eigentlich immer der Geruch. Und ein zur Situation passender Geruch ist einfach meiner Meinung nach ein absoluter, also a key for success am Ende des Tages. Weil wenn du jetzt in ein Büro kommst, ich kenne das jetzt bei mir aus so Prozessmanagement-Abteilungen und Großraumbüros und so, wenn du da reingehst und du hast einen Duft, der von dir wegprojiziert und den ganzen Raum einnimmt, dann ist es eher negativ. Das spielt einfach keine Rolle, ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter.
Ja.
Aber ein zu aufdringliches Parfüm würde ich dann nicht wählen. Ich würde eher ein Parfüm wählen, was so ein bisschen unterstreicht, wer man ist. Und gerade als Führungskraft hat man ja auch so ein bisschen diesen, ich sag mal, Drang nach mehr. So, ne? Man war schon sehr engagiert, sonst wäre man nicht in der Rolle. Und
Ja.
dann denkt man sich ja natürlich, oh, ich bin da jetzt, ich weiß, ich kann den Schritt gehen, ich will den nächsten auch machen. Und genau solche Düfte würde ich dann auch tragen. Düfte, die nach Erfolg riechen. Also Düfte, die nach If You Know, You Know riechen. Ich habe da so einen bei mir im Sortiment, der heißt Ambre des Abyss von Ubigon.
Ja.
Ubigon, ganz traditionelle Marke aus 1700 irgendwas aus
Wow.
Frankreich. Die haben Napoleon mit Düften ausgestattet damals, bevor alles war, wie es war. Aber das ist ein Duft, der riecht einfach so ein bisschen nach Wohlstand, nach Erfolg und sehr angenehm. Der hat eine sehr einnehmende Aura durch Amber und ein bisschen Minze. Der hat was Frisches, leicht Süßliches und aber auch was Maritimes. Und das ist so mein absoluter Everyday-Duft, den haue ich mir wirklich jeden Tag drauf.
Toll.
Und wenn man jetzt für den Sommer was hat, wenn man jetzt auch wirklich ein bisschen leichter ins Büro geht, zum Beispiel mit einem Leinensakko oder halt auch mit einem feineren Hemd noch, dann sind halt natürlich auch so zitrische Düfte einfach eine gute Idee, ne? Die eine hohe Natürlichkeit in sich tragen und wenig Synthetik, weil ich glaube, dass diese Sachen einfach immer angenehm über den ganzen Tag riechen. Und das würde ich auch empfehlen ins Parfüm. Ein bisschen zu investieren tatsächlich, weil man
Ja.
spürt die qualitativen Unterschiede von der Duftperformance extrem. Also der Unterschied von einem 50-Euro-Parfüm zu einem 100-Euro-Parfüm ist schon riesig.
Das glaube
Aber
ich.
wenn ihr mal den Duftunterschied von einem 100-Euro zu einem 200-Euro-Parfüm riecht, dann werdet ihr da wirklich vom Stuhl fallen, was da abgeht. Ich habe da auch für
Okay.
mich so ein paar Vergleiche mal gemacht.
Ja.
Weil die Marken, die ich aufnehme, die wähle ich natürlich sehr, ja, also sehr sorgfältig aus, weil ich natürlich Individualität und Exklusivität bieten will, Dinge, die nicht jeder hat. Und es gibt aber so Noten, Blutorange zum Beispiel, ne? Arancia di Sicilia ist eine weit verbreitet, gibt es zum Beispiel bei Acqua di Parma. Und da gibt es dann halt auch entsprechend andere Dufthäuser, die mit der gleichen Duftnote arbeiten. Aber ein
Ja.
viel, viel natürlicheres Ergebnis hinkriegen, was für einen Sommerduft auch ein bisschen länger hält und einfach auch frisch hält durch die Natürlichkeit, weil die Synthetik halt fehlt. Und darauf würde ich schon so ein bisschen achten, weil ich finde, der erste Eindruck ist, oder der zweite Eindruck vielmehr,
Ja.
ist da schon enorm, ja.
Ja. Gibt es da so Fehler, die du vielleicht auch mal bei anderen festgestellt hast, gerade so beim Thema Duft, weil das ja auch, also ich werde einen anderen Duft gut finden als du vielleicht. Gibt es denn da
Ja.
irgendwas, was dir immer wieder auffällt bei Menschen, worauf sie vielleicht achten sollten oder was du immer wieder beobachtest?
Ja, es gibt ein zu viel und es gibt ein zu wenig. Also zu viel, auch von einem ganz leichten Duft, kann man zu viel auftragen. Also ich
Ja.
würde da wirklich versuchen zu verhindern, mich nach dem Duschen mit Parfüm zu duschen. Das ist keine gute Idee.
Ja.
Meistens reichen 3 bis 5 Sprüher, ne? Also dass
Ja.
man sich quasi 3 an den Hals macht und einen auf jeden Arm und dann ist gut. Und halt auch das zu wenig. Weil wenn du nur einen Sprüher machst, dann brauchst du auch nicht erwarten, dass da wirklich was passiert. So. Das sind so die Fehler. Und was ich halt auch noch bemerke, ist, prinzipiell gilt immer die Regel, du kannst jeden Duft immer tragen. Ja, also da will man ja niemanden einschränken. Aber es gibt Düfte, die haben zum Beispiel einen hohen Oud-Anteil. Das ist ein Holz, was einen sehr, sehr starken Geruch hat, was auch so ein bisschen diesen Stallgeruch mitbringt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Duft, den würde ich jetzt bei 32 Grad in einem geschlossenen Büro vielleicht versuchen zu verhindern. Wenn du willst, dass die Leute dann auch noch entsprechend nach Hause kommen, so. Aber das sind so, glaube ich, die zwei Fehler, wenn man sie Fehler nennen will. Ja, also nicht zu wenig und nicht zu viel. Einfach nicht übertreiben. Und halt auch gucken, dass ich halt bei heißen Temperaturen vielleicht nicht extrem schwere und dichte Düfte habe. Und dass ich halt bei kalten Temperaturen kann man die draufhauen, wie man will. Da würde ich halt zitrische Düfte passen halt in die Jahreszeiten meistens nicht. Aber das sind jetzt keine Fehler, wo ich jetzt sage, die sind schlimm. Aber das mit den schweren Düften, ey, da müsst ihr drauf aufpassen.
Du hast vor allen Dingen auch gerade gesagt, dass man auch an die Hand das machen soll und an den Hals. Sind das so die, also ich mache es auch meistens, ich mache mal zwei an den Hals, also links und rechts und nochmal auf mein Haar, auch
Ah,
wenn es
okay,
nicht
aufs
dran
Haar,
wird.
ja.
Aber da habe ich mal irgendwann gelesen, dass sich da ein Duft lange halten soll. Jetzt hast du gerade noch die Hände noch dazu gesagt.
Ja.
Also deine Empfehlung, wo der Duft quasi hingehen sollte auch.
Ja, also es hängt ein bisschen von der Präferenz ab, was das Ziel ist, ne?
Ja.
Wenn du willst, dass dein Duft möglichst lange hält, dann gibt es zwei Tricks. Trick Nummer eins ist, schmier dir irgendwo so ein bisschen Vaseline hin.
Ja.
Also ganz fein und sprüht es da drauf, auf die Haut, okay.
Ja.
Jetzt hat nicht jeder Lust, sich mit Vaseline einzucremen.
Ja.
Deswegen ganz einfach, sprüht euch den Duft auf die Kleidung.
Ja.
Ja, also ich bin jetzt ein bisschen verrückt, ich habe über 50 Nischendüfte, weil
Ja.
ich halt natürlich auch Düfte verkaufe, muss ich da ein bisschen tiefer drin sein, aber ich denke mal, dass es wahrscheinlich eher normal ist, dass man 3 bis 5 Düfte hat oder so.
Ja.
Und da lohnt sich es dann schon auch auf die Kleidung zu sprühen, weil im Stoff halten sich die Duftstoffe nochmal besser. Und wenn man sich's auf die Haut sprüht, so wie du es machst, ist eigentlich perfekt, ne? Zweimal an den Hals, einfach links, rechts. Ich mache dann noch vorne aufs Brustbein und dann halt eben auf die Handwurzel. Und dann mache ich einfach einmal, klopfe ich die so zusammen und das war's.
Ja, cool. Ja,
Es
das
ist
ist
aber
auch.
wahrscheinlich eher was Rituelles, sag ich mal.
Ich wollte gerade sagen, auch das ist ja ein Ritual, was man ja auch, was ja auch nochmal dann einen in diesen Mut, in dieses Gefühl dazu bringt,
Ja.
jetzt, ja, nochmal, weil das gibt man ja auch, diese Zufriedenheit gibt man ja auch irgendwie raus, wenn man sich halt gut angezogen fühlt, dann
Genau.
fühlt man sich ja auch direkt besser. Ich weiß nicht, konntest du da vielleicht auch schon mal irgendwas, also wie verändert sich die eigene Ausstrahlung vielleicht, auch wenn man sich mal be beginnt damit bewusst zu kleiden, gut zu riechen und einfach seinen Stil zu finden. Kannst du da schon vielleicht was erzählen, was du vielleicht schon bei anderen Menschen festgestellt hast?
Ja, also ich kann das von meinem Beispiel aus sagen, weil ich mich selber erst so seit, ich würde mal sagen, 2 Jahren wirklich meinen Stil auch wirklich auslebt. Das Interesse war schon länger da, aber ich mache das erst so seit 2 Jahren, dass ich sage, hey, mir ist es jetzt wirklich egal, was andere von mir halten. Und das macht mit dem eigenen Selbstbewusstsein schon was. Also definitiv. Man fühlt sich selbstsicherer, es ist einfach ein bisschen egaler, was das Umfeld über einen denkt. Und die Blicke sind am Anfang natürlich immer hart, wenn du mit Krawatte rumläufst. Wir haben 2025. Wer läuft heute noch groß mit Krawatte rum, wenn er es nicht muss? Aber ich bin tatsächlich jemand, es hat sich entwickelt, dass ich es gerne mache. Und beim Parfüm ist es auch so was sehr, sehr Besonderes, weil je nachdem, was für ein Parfüm du wählst, löst es auch so ein bisschen Emotion aus, muss ich sagen. Gerade diese Oud-Düfte mit diesem Stallgeruch so ein bisschen, die haben was sehr Maskulines. Und wenn ich mir das aufsprühe, dann habe ich immer so dieses Gefühl, dass so ein Modus jetzt losgeht, so dieses so ein bisschen angreifend, ne? Ein bisschen, dass du jetzt so eine positive Aggressivität entwickelst. Und das ist schon cool, weil es halt natürlich auch Düfte gibt mit ganz anderen Stimmungen, die das dann auslöst, ne? Dass du ein bisschen ruhiger wirst oder dass du mit dem Ambre des Abyss selbstsicherer, weil wenn ich den rieche, ich nehme den immer wirklich komplett so einmal. Und dann atmest du aus und du merkst so, ja, also für mich, wenn ich das jetzt auf diesen Business- und Führungskräfte-Kontext runterbrechen müsste, das wäre für mich ein Duft, den ich vor einem Meeting, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung gebraucht habe, wo ich auflegen würde, weil der gibt mir persönlich immer so eine Ruhe und Selbstsicherheit. Also das wirkt definitiv, die einzelnen Teile wirken sich definitiv auf einen aus.
Ja, toll. Das hört sich gut an. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir jetzt mal, also wir haben ja die unterschiedlichsten Branchen, deswegen ist das immer schwierig, aber was würdest du grundsätzlich sagen, wenn du jetzt einen Chef neu einkleiden dürftest? Was würdest du ihm aus dem Kleiderschrank reißen und was würdest du sagen, muss da unbedingt rein?
Also rausreißen würde ich auf jeden Fall weiße Sneaker.
Ja.
Und zwar einfach so als allererstes und zu enge Hosen.
Ja.
Das sind so die zwei Sachen, wo ich auf jeden Fall rausschmeißen würde. Und vermutlich die Kurzarmhemden müssen auch gehen.
Oh
Also
ja,
weil
das ist auch wichtig, ja. Guter
das
Punkt.
tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und
Warum
was ich
weiße
dann,
Sneaker vielleicht doch? Würde mich auch interessieren.
weil der weiße Sneaker wird oft bei Anzügen so mit diesem jung und sportlich und ich bin so ein dynamischer Typ. Ehrlicherweise, wenn ich einen Anzug trage und ich dann einen Plastik-Gummischuh anziehe, dann wertet das meiner Meinung nach, aber das kann auch nur meine Meinung sein, das Outfit massiv ab. Wenn ihr einen
Ja.
weißen Sneaker tragen wollt, dann macht es, aber achtet vielleicht darauf, dass ihr einfach einen komplett weißen Sneaker tragt, ohne Branding. Also keine bekannten Sportmarkenhersteller, sondern einfach wirklich ohne Branding, dass der komplett clean ist und vor allem, dass die Hose auf den Schuh aufliegen kann.
Ja.
Dieses knöchelfrei, das ist es nicht.
Ja.
Was ich in die Garderobe einfügen
Aber schon
würde,
noch mal eine ganz kurze
ja.
Zwischenfrage, weil ich gehe da voll mit, dass ich sagen würde, also zum Anzug finde ich, müssen dann auch wirklich schwarze Schuhe, ne, gehören dazu für mich,
Ja.
also Lederschuhe.
Ja.
Aber zur Jeans wäre der weiße Sneaker okay für dich, oder?
Ja, safe. Also ich
Okay.
meine, ich selber trage es nicht. Ich trage nur noch Lederschuhe, ehrlich gesagt.
Ah
Dann
ja,
komme ich aber
okay.
gleich dazu, was in die Garderobe rein sollte.
Ja.
Aber klar, also für einen Freizeitlook und wenn man halt, wie gesagt, wie wir es vorhin schon mal besprochen hatten, ne, wenn man quasi das Arbeitsoutfit auszieht und privat, hey, dann tragt die weißen Sneaker-Attacke.
Ja.
Das ist dann vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Ich bin auch niemand, der jetzt hier großartig Regeln aufstellt, so, ne? Ich versuche halt einfach nur,
Doch,
dass die
wir
Leute
stellen
sich
schon
in ihren
Regeln hier auf.
Outfits wohl, dass die Leute sich in ihren Outfits wohlfühlen am Ende.
Ja. Aber da bin
Ja.
ich halt voll bei dir, weil ich muss zum Beispiel sagen, eine kurze Geschichte nämlich noch zu den Schuhen. Ich habe irgendwann mal, also ich habe früher ja in der Bank nur Anzüge getragen und bin irgendwann mal auf rahmengenähte Schuhe umgestiegen. Die kosten halt das Dreifache eines normalen Schuhs, aber, und das ist das Spannende, die sind viel bequemer und die halten auch viel, viel länger. Also es lohnt sich wirklich, da auch ein bisschen mehr zu investieren. Da hat man viel mehr von.
Der gute alte Cost per Wear, ja, der ist bei diesen Artikeln, also generell, ne, wenn ihr in so klassische Herrenmode reingeht,
Ja.
da ist es extrem. Einfach auf die Stoffe achten, ne, dass man halt wenig Poly. So wenig wie möglich halt drin hat. Manchmal
Ja.
kann man es nicht verhindern, aber die qualitativer hochwertigen Dinge, die halten einfach länger. Du musst es nicht so oft nachkaufen. Das ist perfekt. Das mache ich auch so.
Ja.
Und das empfehle ich auch tatsächlich Jüngeren, die noch nicht so viel Geld verdienen, weil lieber holst du dir mal einen Lederschuh oder einen vernünftigen Loafer für 300 € und der hält dir aber halt 10 Jahre bei vernünftiger Pflege, als dass du dir die 25 € Lederschnürschuhe alle 6 Wochen neu kaufen musst, so jetzt
Ja,
im Extrem gesprochen mal.
exakt.
Aber kommen wir mal zu dem
Ja, genau.
Garderobenpunkt, was muss rein? Schuhe würde ich persönlich auf jeden Fall mal zwei Farben wählen, nämlich einmal, wie du schon gesagt hast, schwarz. Weil schwarz schließt ein Outfit immer sehr bestimmt ab. Also schwarz ist so ein bisschen ein autoritäres Outfit-Ende. Und wenn ich gerade in so einer Führungskräfteposition bin, wo es halt auch drum geht, ne? Also wenn die Branche das auch erfordert, dass du
Ja.
als Führungskraft ein bisschen strenger bist, dann würde ich schon mit schwarzen Schuhen arbeiten. Wenn das so ein bisschen lockerer, familiärer laufen kann, dann würde ich aber trotzdem auch auf so dunkelbraune Schuhe gehen und auch mit der Struktur ein bisschen arbeiten, weil das macht eh mit den Outfits schon ganz viel,
Ja.
dass man vielleicht nicht nur auf Glattleder geht, sondern auch mal Rauleder ausprobiert. Und da einfach, ne, Loafer, meiner Meinung nach, extrem genialer Schuh, weil
Ja.
du halt eine Seriosität hast, aber gleichzeitig auch so einen lockeren Freizeit-Touch dran hast. Meiner Meinung nach absolutes Must-Have. Wer den Schnürschuh lieber mag, gerne auch mal Derbys ausprobieren. Die passen da auch ganz gut rein. Oder ihr bleibt einfach klassisch bei euren Oxfords, die ihr wahrscheinlich eh schon tragt. Das ist schon mal gut. Dann würde ich was bei den Hosen, haben wir ja vorhin schon gesagt, die zu engen Hosen müssen raus, es müssen weitere Hosen rein.
Ja.
Und da einfach gucken, ne, gerne auch mal ein bisschen was mit High-Waist nehmen. Das fühlt sich, das hört sich am Anfang erst komisch an. Mhm. Aber eine Hose, die höher schließt, also ne, wenn die auf dem Bauchnabel zum Beispiel endet,
ja,
diese Hose setzt sich 100-mal angenehmer, also im Sitzen ist die 100-mal angenehmer als eine Hose, die unterm Bauch endet. Weil unterm Bauch die Naht und der Bund, der wird dir immer reindrücken, egal wie dünn du bist, egal wie dick du bist.
Ja.
Wenn du High-Waist aber hast, hast du die Naht weiter, den Bund weiter oben und hast dieses Problem nicht. Das vertraut mir, ich sitze hier an meinem Schreibtisch den ganzen Tag mit sowas. Ich weiß, wovon ich rede. Und was ich auch noch einfügen würde in so eine Garderobe, ist auf jeden Fall Navyblau. Gerade in diesem klassischen Banking-Versicherungs-Business-Kontext Navyblau. Immer Navyblau über Schwarz.
Absolut. So, ne?
Weil du hast dann privat mehr Möglichkeiten, das zu kombinieren. Und es sieht halt auch einfach ein bisschen edler aus. Ein schwarzer Anzug hat immer einen Beerdigungsflair. Und ja, wie gesagt, auch wenn man Führungskraft ist, ich finde Dunkelblau einfach irgendwie charmanter.
Finde ich auch. Und ich finde auch grundsätzlich, also dunkelblaues Poloshirt beispielsweise, damit ist man immer gut gekleidet und es sieht auch schon direkt immer nach was aus. Also ich sage immer, wenn mich Leute nach dem Kleidungsstil fragen oder was man so antragen soll als Führungskraft, finde ich auch immer wichtig, als Chef gehört irgendwie auch ein Kragen dazu. Und ob das ein Poloshirt ist oder ein Hemd, aber irgendwie muss man es halt auch, wie du schon gerade gesagt hast, auch irgendwie sehen können, dass es halt eine Führungskraft ist.
Ja, ja, wenn für viele ist es ja auch so ein bisschen Thema mit der Individualisierung von sowas, weil das kriege ich oft angetragen, so hey, ja, ich will auch nicht immer so gleich rumlaufen. Probiert euch mal, wenn ihr Krawatte tragt, probiert euch mal bei den Krawatten ein bisschen aus, auch zu den Krawatten zwei Tipps. Krawattenbreite, gerne auf so 8,5 Zentimeter Krawattenbreite gehen, also das untere Ende, wo die Spitze dann zuläuft, da sollten 8,5 Zentimeter sein. Und bei Krawatten am besten versuchen, Seide ein bisschen glänzender einfach ne, zu nehmen. Ja. Was die Musterung angeht, kann man auch im Business-Kontext schon mal ein bisschen was ausprobieren, meiner Meinung nach. Gerade mit solchen Regimentskrawatten, also das kennt man, wenn man mal so Prinz Charles anguckt, was der früher für Krawatten getragen hat. Das sind Krawatten, die trage ich heute mit einer Leidenschaft. Ich liebe diese Farbgebung und Muster, weil die sind quasi einfach so runtergestreift, ne, in Navyblau, Bordeaux und dann noch mit so goldenen Zierstreifen und so. Und da kann man, finde ich, schon sehr viel richtig machen. Also wenn man man muss nicht immer Uni auf Uni Farben machen. Und wenn ihr da auch noch ein bisschen Lust habt, was zu experimentieren, großer Aberglaube auch in der Herrenmodewelt, das Einstecktuch.
Oh ja.
Das Einstecktuch muss, oder es, also meiner Meinung nach darf es nicht, aber es muss nicht zur Krawatte passen. Mhm. Das ist ein ganz großer Irrglaube. Wenn das Einstecktuch was aufgreift, farblich, was in eurer Krawatte stattfindet, ich habe jetzt hier eine Paisley-Krawatte an, da ist ein bisschen Rot, Gold, Grün, Blau drin in den Mustern.
Ja.
Und das Einstecktuch jetzt quasi noch ein Rot hätte, wäre das wunderbar. Das kommt echt toll, gibt nochmal einen eigenen Farbklecks und macht das Outfit dann einfach so alles in allem nochmal ein bisschen runder und auch ein bisschen lockerer, wenn man das haben möchte.
Ja. Und ich glaube auch grundsätzlich das Einstecktuch, wo du es mich gerade nochmal erwähnst, das hat auch nochmal so, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Anzug anziehe, sondern einfach eine Chino oder beispielsweise ein Jeans und dann zum Beispiel einen Sakko trage, dann kann das auch nochmal ein schönes Accessoire sein, was halt nochmal ja ein bisschen mehr Wertigkeit hat, finde ich, das Einstecktuch.
Find ich toll. Auf jeden Fall, also ein Einstecktuch, damit kann man ja auch so ein bisschen seinen Charakter ausstrahlen, in der Form, wie man es faltet. Ne? Es gibt ja da sehr viele verschiedene Faltmöglichkeiten, auch das Italienische, dass dann diese drei Zacken quasi rausgucken oder das Englische, wo man ja dann wirklich einfach wie so ein Blatt Papier das glatt faltet und dann reinschiebt. Da kann man dann auch nochmal so ein bisschen die Persönlichkeit aufblitzen lassen und halt gerade durch das Farbspiel. Ich zeig dir mal ganz kurz hier eins.
Ja.
Das ist, was ich dann so für Einstecktücher habe. Ich bin natürlich ein großer England-Fan. Und das ist jetzt eins, das ist jetzt in einem Waldgrün mit Fasanen drauf. Das wäre jetzt quasi eins, was ich jetzt zu dem Outfit gut anziehen könnte, weil man dann halt natürlich auch sieht, okay, es passt durch die Krawatte dann mit der blauen Umrandung und so. Also da kann man dann schon. Ne, denke ich doch auch. Und also gerade bei Einstecktüchern ist auch ein guter Einstieg, weil die sind nicht so teuer, ne? Da kommt man irgendwie mit 50 bis 80 Euro für ein Seidentuch mit Handrollierung an der Seite, also dass die Seiten per Hand fertig gemacht werden, kommt man da schon hin und kann da halt auch mal so ein bisschen was ausprobieren und ein bisschen vorsichtig muss man trotzdem sein, weil das macht auch süchtig, die Dinger zu sammeln.
Ja, das ist ja, glaube ich, generell bei so Accessoires wie Lampschattenknöpfen habe ich ganz häufig gehört. Oder Uhren,
Ja.
was wir vorhin gesagt haben. Oder Düfte machen ja auch. Also Düfte, glaube ich, halt eher bei Frauen, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch häufig ein Thema.
Ja, also die Damen und sind da aber nicht wesentlich schlimmer als die Herren. Also ich habe einen Kunden bei mir, der hat jetzt zum 17. Mal bestellt seit Januar
Ja.
und der hat sich insgesamt jetzt 9 Parfüms bei mir gekauft.
Ja, das ist schon.
Also das ist schon Wahnsinn, wo man so denkt, ja, okay. Aber die Damen, die halten da schon auch gut dagegen, sag ich mal.
Ja, cool. Wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, wo können dich Interessierte erreichen, lieber Timo?
Also, ihr findet mich auf Instagram, TikTok und YouTube unter meinem Namen Timo Wolfinger. Und ich bin immer dienstags und donnerstags live auf TikTok und Instagram. Und ich biete auch einen Newsletter an, wenn man da noch mehr so fachlichen Inhalt mal haben möchte.
Ja.
Genau. Und
Super.
halt über meinen Shop erreicht man mich und mein Kundenservice-Team, dann timowolfinger.de. Da stehen wir natürlich zur Verfügung.
Ja, perfekt. Dann würde ich das nämlich in die Shownotes packen, dass man da auf dann auch draufklicken kann. Lieber
Gerne.
Timo, schön, dass du da warst. Schön, dass wir hier mal über Stil was erfahren haben und dass du so ein paar Einblicke gegeben hast. Vielen lieben Dank für die Zeit und lasst gerne ein Abo hier da für dieses Interview. Bewertet uns natürlich auch sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns immer ganz besonders und empfehlt natürlich auch diese Episode weiter, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant sein kann. In diesem Sinne, lieber Timo, bis bald. Mach's gut. Vielen
Ich
Dank.
danke dir für die Zeit. Wir hören uns.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.